Hallo! Wer unsere letzte Folge gehört hat, weiß ja vielleicht schon, dass unser Aufnahmegerät oder Italos Aufnahmegerät abgebrochen ist und wir deswegen nur eine halbe Folge theoretisch haben. Statt einer Top 10 haben wir eine Top 5. Wer die letzte Folge nicht gehört hat, weiß es jetzt. Deswegen beginnt es auch ganz unvermittelt bei meinem Platz 5. Und ja, ich meine, ist trotzdem noch eine Top 5 und ist trotzdem noch spaßig, also viel Spaß damit. Mein Platz 5, hast du auch vorhin schon erwähnt, ist Andor.
Oh yeah.
Einfach weil Andor eine Slowburn-Serie, die langsam anfängt, die aber großartig ist, die immer besser wird, die Genres switcht die ganze Zeit.
Switcheroo.
Genau, von Heist-Movie zu Prison Break. Ich will jetzt auch gar nicht so viel spoilern. Und was mir bei der Serie wieder aufgefallen ist, oder bei House of the Dragon auch, das hätte ich vielleicht vorhin noch erwähnen sollen, wenn du Fantasy oder Science-Fiction machen willst, du brauchst immer so eine Connection zur Realität. Das macht eine Serie gut, weil zum Beispiel Andor ist so, also was ich gesehen habe bei Andor, ist, dass es krasse Parallelen zum Dritten Reich hatte so und so Resistance im Dritten Reich irgendwie so ein bisschen. Und du hast die ganze Zeit mit diesen Rebellen so ein Gefühl, dass sie auffliegen könnten und so weiter. Und das hätte auch, wenn du die ganzen Figuren einfach nur nehmen würdest und das irgendwo
noch nie so
1939
viel Angst
setzen würdest, würde es auch funktionieren.
Ich habe noch nie so viel Angst vom Empire gehabt. Diese Show hat ein Gefühl zum Empire entfacht, das ich nicht mehr hatte, seit ich ein Kind war.
Ja, aber genau das haben die eben, und das hat House of Dragons auch sehr klug gemacht, weil House of Dragons nimmt so diese ganzen Erbschaftsstreitigkeiten, die es damals bei den Königshäusern gibt und gibt denen eine Story.
Mhm.
Und das wirkt halt so, als ob es wirklich passieren könnte, aber in einem Fantasy. Und ich finde, viele Fantasy-Serien und Science-Fiction-Serien machen das einfach nicht. Die sagen, ja, ist doch Science-Fiction, wenn Raumschiffe rumfliegen. Passt doch. Da müssen wir uns jetzt nichts groß überlegen.
Exakt.
Und dann sind die Storys halt einfach irgendwie Aliens kämpfen gegen irgendwelche anderen Leute und fertig. Und
ich muss dir von einem Spiel erzählen,
also jetzt nicht jetzt, aber
das mich wahnsinnig gemacht hat, weil das spielt irgendwie 1000 Jahre in der Zukunft und alles ist super technologisch, aber auch gleichzeitig postapokalyptisch und die Leute leben so ein bisschen wie Steinzeitmenschen, aber benehmen sich wie, und ich benutze die Worte alle sehr bewusst, wie woke Teenager aus 2022.
Wie heißt denn das Spiel?
New Horizon.
Das neue New Horizon ist das,
ja,
oder was?
Das hat mich aber auch beim ersten gestört. Die, wenn du darauf achtest, die Dialoge sind wie moderne Leute von heute, von ihrer ganzen Mimik, ihrer Gestik. Okay. Sie reden die ganze Zeit so, als wenn sie in einem Starbucks stehen und sich unterhalten würden, so ganz normal. Und weißt du, du stehst ja in so einem postapokalyptischen Szenario, wo die Roboter, noch nicht mal die zerstörerischen Roboter, auch noch randomly aussehen wie Dinosaurier, why not,
ja.
Fangen die an, haben denselben sozialen Level, als wenn sie in denselben Kindergarten und in dieselbe Schule gegangen wären. Und alle so wirklich so Social Norm auf dem Niveau von heute gelernt hätten. So reden und verhalten sich alle.
Okay.
Und es ist so off-putting, dass es mich einfach.
Ja, aber genau das.
Dass es mich einfach so. Es pisst mich die ganze Zeit an und macht aus einem beeindruckenden Produkt etwas, was ich nicht ernst nehmen kann.
Aber genau das ist es, ja. Nehmt einfach irgendwie, du hättest da halt zum Beispiel Steinzeitmenschen oder sowas nehmen sollen oder irgendwas.
Leute, die einfach primitiver und auch einfach nicht sozial sind. Vor allem nicht das.
Und die Geschichte, das zeigt ja die Geschichte auch. Also das ist ja auch jede gute Fantasy-Story, Dune, basiert auf irgendwas Realem.
Hm.
Und das, finde ich, merkt man einfach an einer guten Science-Fiction oder bei Fantasy-Story, dass sie einfach was genommen haben, was es echt gab, das in Fantasy gesetzt oder Science Fiction, und das hat Andor, um jetzt den Kreis zu schließen wieder, Andor hat das gemacht. Andor hat einfach eben so Drittes Reich genommen und Rebellion im Dritten Reich und dadurch extrem gut, funktioniert es extrem gut, die ganze Show.
Mhm. Und deswegen war mein Platz 1 Moon Knight. What?
Also machen wir jetzt einen Witz draus, dass unsere Serie so zerstückelt ist, weil irgendwie Teile fehlen.
Naja. Ich habe tatsächlich.
Und mein Top-Film 2023 ist.
Ich habe einen Film komplett vergessen, der eigentlich fast in meine Top 10 gekommen wäre. Und das war Prey. Das Native American Predator-Film hat mich sehr beeindruckt. So.
Nummer 5.
Nummer 5 ist bei mir die erste Show mit einer, und das allererste in meiner Liste mit einer 9 Bewertung. Das ist Neil Gaiman's Sandman. Ich verstehe sehr gut, wenn ich da relativ allein mit bin. Ich weiß, dass es eine gute Show ist und dass sie gut angekommen ist und dass sie viele Leute gesehen haben, aber vielleicht gar nicht so hoch bei denen im Kurs spielt. Mir ist bewusst, dass die Show bei mir krasses Heimspiel hat. Ich liebe den Comic. Ich habe das Hörspiel geliebt. Und wahrscheinlich das Beste, was jemals produziert wurde, also bis heute. Und fand die Show, habe mich sehr auf die Show gefreut und hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ich habe das bekommen, was ich mir gewünscht habe, plus einem modernen Update. Viele Details wurden verändert und aktualisiert und auch haben so ein bisschen, hätte ich nicht gebraucht, aber haben es auch so ein bisschen spannend gehalten. Und ja, auf meinem Platz 5 ist Sandman.
Sandman ist für mich meine Wednesday sozusagen. Ich habe Sandman leider nicht fertig geguckt, deswegen ist es bei mir nicht in der Top 10 Liste irgendwo gelandet, weil ich die noch erst fertig gucken will.
Du weißt, dass sogar noch
ich fand sie aber auch sehr gut.
Einen Monat später noch 2 Bonusfolgen veröffentlicht wurden.
Ach cool. Nee, wusste ich nicht.
Also es sind nicht mehr 10, es sind 12 Folgen. Oder eigentlich sind es, glaube ich, 11, aber in der zweiten Folge, die ist sehr lang, sind 2 Geschichten, also 2 Folgen drin. Okay. Irgendwie sowas. Mhm. Und das sind gehören zu den besten Folgen von allen. Also das haben die sich sehr gut geeditet von der Reihenfolge. Viel Spaß noch damit. Ja, verstehe. Kann man da natürlich nichts zu sagen. Platz 4.
Platz 4 ist bei mir The Batman.
Yeah. The
Batman war ein
Le Batman.
Du hast es, glaube ich, am besten zusammengefasst und deswegen werde ich dich jetzt einfach nur zitieren und das war's. Wenn man im Kino sitzt, merkt man, dass man gerade einen Klassiker guckt. Mhm. Weil dieser Film, finde ich, ist sehr frisch gewesen, ist sehr gut erzählt gewesen und hat bis zum Ende hin Spaß gemacht. Viele haben gesagt, er ist ein bisschen zu lang, fand ich tatsächlich nicht. Mhm. Ich fand es tatsächlich immer besser, irgendwie nochmal was zu haben und nochmal was zu haben. Das hat mir Spaß gemacht. Ja, eine verdiente Nummer 4.
Absolut. Also wenn ein Film wirklich gut ist, dann darf er auch, also wenn er dich catcht, wenn du drin bist, dann darf er natürlich auch immer weitergehen. Es ist weird. Ich lache mit, wenn jemand Witze macht über das Ende von Herr der Ringe, weil der halbe Film einfach nur Endsequenzen sind, die aneinandergereiht wurden 20 Mal. Und gleichzeitig mag ich den Film und hab kein Problem damit, dass noch eine Szene kommt und noch eine Szene kommt und noch eine Szene kommt. Weil von mir aus hätte der Film noch 20 Stunden weitergehen können. Ja. The Batman war auf jeden Fall ein krasses Highlight dieses Jahr, was ich nicht erwartet hätte, dass der so gut wird. Man ist immer sehr überrascht, wenn bei den neuen Besetzungen. Auch dieses Mal mit Pattinson, der war super.
Ja.
Der Look war stark, das Auto war stark, die Character, die Story. Es war fast wie so ein Rätsel für mich im Film überhaupt, während ich ihn geguckt habe, herauszufinden, was er eigentlich adaptiert hat und was er zu einer Batman-Story gemacht hat. Und das war Seven, also David Finchers Seven. Ja. Wo wenn man da so Vergleiche ziehen möchte, ist Morgan Freeman Batman und Brad Pitt ist Robin und Kevin Spacey ist der Joker oder Riddler und eigentlich ist er sogar tatsächlich der Riddler. Und ja,
der Riddler.
Hinterher
und der Joker kommt dir nur ganz kurz vor.
Okay. Ja, stimmt.
Auch nur in der, glaube ich, Deleted Scene sogar nur.
Ja, ich
bin auch ehrlich sehr gehypt auf den neuen Joker, der in der Deleted Scene vorkommt ja. und von Barry
Keoghan
gespielt wird, der halt auch einfach so eklige, weirde Figuren extrem gut spielen kann und deswegen freue ich mich extrem, seinen Joker zu sehen.
Der Voll. Ist auch wieder so abgefuckt in The Banshees of Inisherin. Was war das? Diaries of a Sacred Deer. Und der spielt immer diese abgefuckten Rollen.
Genau.
Großartig. Ich habe Batman hab ich sehr geliebt, muss ich sagen. Der hat sich in mein Herz gespielt, als ich den geguckt habe. Und das habe ich nicht erwartet. Normalerweise gucke ich solche Filme dann in den folgenden ein, zwei Jahren sehr oft. Den habe ich seitdem nur einmal gesehen.
Na, dann wird es wohl Zeit.
Weil ich ihn nicht so abnutzen will. Das habe ich schon mit vielen Filmen gemacht und den gucke ich mir nicht so oft an. Zum Beispiel auch Logan. Ich gucke Logan nur so alle zwei, drei Jahre mal, damit ich den nicht so oft sehe.
Was ist denn deine Nummer 4?
Meine Nummer 4, da können wir ganz schnell drüber hinweg fliegen, ist Andor.
Ah, okay.
Beste Show des Jahres.
Ich hoffe, Disney notiert sich das und macht nur noch solche Shows. Bitte Disney. Kein Obi-Wan, kein Boba Fett, kein Müll.
Naja,
Andor und Mandalorian.
Zwei Hits von 4 Shows. Also.
Ja. Sie müssen einfach, sie müssen Shows machen, die Andor im Namen haben. Weil Mandalorian hat auch
Mandalorian
im Namen.
Ja.
Mandor. Und Andor auch. Und Obi-Wan zum Beispiel nicht. Wo ist da das D? Wo ist das R?
That's true.
Ist es nicht.
That's true.
So.
Ja. Wir haben es gelöst.
Okay.
Die Formel des Lebens.
Formel der guten Serien.
Ja. Gecrackt.
So, wir kommen in die Top 3.
Mhm.
Das sind die Top 3 Filme, die wir gesehen haben. Meine Nummer 3, die hatten wir auch schon in der Liste. Wir wissen nicht, ob es in dem Material ist, das verschwunden ist. Top Gun Maverick. Ich habe diesen Film, glaube ich, 3 oder 4 Mal, ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher, auf jeden Fall 3 Mal mindestens im Kino gesehen.
Wow.
Und ich war jedes Mal, fand ich ihn geil.
Ja.
Einfach auch im IMAX, halt, wenn halt die Düsenjets donnern und die ganze Bude wackelt, das ist einfach ein geiles Gefühl. Und dieser Film hat einfach...
Den hätte ich gerne im 4DX gesehen.
Ja. Top Gun im 4DX.
Dass das du großartig im Cockpit gewesen. Sitzt.
Ja.
Ja, ich verstehe.
Der macht halt erst so irgendwie der perfekte Sturm aus Feel Good, guter Story, Nostalgie und was wir noch nie gesehen haben, so, und Spektakel.
Mhm.
Also es ist eine perfekte Mischung aus allem. Man muss natürlich sehr stark die Militär-Untertöne und so weiter ausblenden, so ein bisschen.
Ja.
Ich will die auch immer wieder erwähnen, deswegen, damit man nicht sagen kann, wir nehmen den nicht kritisch, unkritisch entgegen, aber abgesehen davon ist es halt einfach auch ein guter Film.
Ich bewerte nur den Film, nicht die Politik.
Ich will es aber trotzdem erwähnt haben.
Ja.
Wir hatten ja auch außerhalb
des Podcasts auch mit anderen Leuten kritisches Diskussionen und Feedback.
Ja.
Und ich persönlich bewerte in dem Fall wirklich nur den Film und nicht die Politik darum, die mir aber auch bewusst ist.
Aber was der Film geschafft hat tatsächlich, wie gesagt, ich habe ihn mehrmals gesehen und jedes Mal, wenn diese erste Szene auf dem Flugzeugträger startet und die Musik vom ersten kommt, habe ich sofort gute Laune. Ich glaube, ich könnte nach Hause kommen, schlechtester Tag meines Lebens, erste Szene, bam, gute Laune ist wieder da. Nee, okay. Hast du noch was zu Top Gun?
Nee.
Wir haben jetzt vorhin, glaube ich, viel über Top Gun geredet.
Sehr viel über Top
Gun. Das kann halt sein, dass das alles weg ist.
Naja, dann ist das so.
Okay, alles klar.
Der hat auf jeden Fall eine sehr spektakuläre Szene in der Bar, die sehr lange ist und alle Charakter und alle Beziehungen zueinander, untereinander beschreibt. Und die hat mich sehr beeindruckt. Und das ist nur so eine Kleinigkeit in so einem großen Spektakel. Also,
ja. Aber das muss man halt dazu auch mal nehmen, dass in so einem großen Film, wo, also der halt wirklich so Sachen gemacht hat, wie dass der Schauspieler ins Cockpit setzt und so weiter, also wirklich große Spektakel gemacht hat, dass eine Szene die eigentlich nichts damit zu tun hat, mit der Action, die nichts mit diesem ganzen Kram zu tun hat, trotzdem noch gut geschrieben ist und gut gemacht ist und eine Challenge auch war, zu schreiben. Ja. So. Und deswegen ist der Film halt auch so gut. Und ich hoffe, dass die Studios nicht falsch verstehen, dass ja, wir müssen einfach nur alte Filme aus den 80ern remaken. Ach,
das werden,
und
du weißt genau, dass sie das Geld falsch reinstecken. Interpretieren werden.
Natürlich. Sondern das ist halt der Unterschied zu anderen Filmen. Das Drehbuch ist einfach auch gut. Es ist nicht perfekt, es ist nicht das beste, die beste Story der Welt, aber es ist gut geschrieben, es hat ein sehr gutes Pacing, die Dialoge, alles erfüllt seinen Zweck in diesem Buch.
Absolut.
Es ist einfach gut gemacht. Merkt euch das. Gutes Drehbuch.
Merkt euch
plus
das.
Filme aus den 80ern. Ja, es ist halt so.
Daniel hat's
ich habe das Gefühl, dass es immer wieder so ist, so ja, lass uns einfach einen Film remaken und scheiß mal drauf, wie der geschrieben ist. Die Leute kommen ja eh rein. So.
Boy, do I have a spoiler for you. da wird in nächster Zeit wahrscheinlich noch einiges kommen.
Ja, wahrscheinlich, glaube ich auch. Dein Nummer 3. Lass uns positiven Sachen zu sehen, zu wenden.
Bei mir hat sich ja ganz knapp eben noch etwas eingeschoben auf Platz 1. Weshalb meine 3 bis vor gefühlten 5 Minuten ja noch Platz 2 war und mein Platz 2 war noch Platz 1. Das sollte man hier im Hinterkopf behalten. The Batman.
Nice.
Ja, aus genau den Gründen. Der war für mich bis vor 5 Minuten noch der beste Film des Jahres. Auf Platz 1.
Echt?
Ja.
Krass.
Den fand ich besser als alles andere, was ich gesehen habe. Der hat mich am meisten beeindruckt und unterhalten und bewegt und beschäftigt. Und der war sehr düster und vielen auch zu düster. Es hieß dann, glaube ich, irgendwie so, jetzt reicht's, jetzt dunkler geht nicht mehr. Der muss jetzt mal wieder ein bisschen mehr funky werden. Wobei, wir haben ein grauenhaftes Beispiel aus den 90ern. Das kann auch viel zu weit gehen. Und nö, ich mochte diesen Batman Noir. Der hat mir extrem gut gefallen. Ja. Und es hätte auch,
könnte
Platz 1 für mich des Jahres sein.
Ich weiß auch nicht, was die Leute wollen. Ich meine, dann geht halt in Guardians of the Galaxy oder was, keine Ahnung. Weil Batman ist ja zu 90% einfach ein dunkler Held, auch in den Comics. Klar gibt es halt die lustigen Batmans. Es gibt auch die Serie aus den 60ern, die eher so wacky ist und so. Aber wieso? Muss es ja nicht sein. Ich meine, ich mache doch auch nicht, keine Ahnung, ich gehe doch auch nicht hin und sage, wo ist die Parodie, wo ist die lustige Fassung von Titanic? Der ist mir zu negativ, der ist mir zu dramatisch. Mach mal eine lustige Fassung davon.
Ja, das
ist ein Punkt. Ist halt nicht lustig. So, Batman ist halt keine lustige Figur, fertig. Der ist halt dark und ich weiß nicht, wer in den Batman-Film geht und sagt danach, ja, irgendwie war das mir jetzt ein bisschen zu dark. Der Film heißt
viele
zwar The
Leute.
Dark Knight. Nee, gut, heißt er nicht.
Tatsächlich sehr viele Leute.
Ja, dann guckt euch keinen Batman-Film an, sondern es gibt auch ganz gute Filme auf Disney Plus, so den neuen Pixar-Film. Guckt euch einfach den an. Der ist nicht so dark.
Okay.
Nee, okay. Meine Nummer 2 ist, ich meine, ich hasse das eigentlich, wenn Leute das immer machen, aber es ist halt tatsächlich eine Sache, die mich dieses Jahr wirklich krass bewegt hat und krass fasziniert hat. Und zwar ist das die 3. Staffel von Barry. Ich hasse es eigentlich, wenn Leute Staffeln von Serien reinnehmen. Da muss man aber auch dazu sagen, dass Barry bisher alles gut war, so. Und die 3. Staffel ist halt einfach richtig geil.
Also, ich habe Barry mit meiner Freundin immer geguckt und fand, die ersten 2 Staffeln hat uns umgehauen. Und die 3. Staffel haben wir, glaube ich, nach der 2. Folge nicht weitergeguckt, weil alles so deprimierend und schlecht gelaunt und angespannt ist die ganze Zeit.
Aber ich finde, da ging es auch so ein bisschen hin.
Absolut.
Also,
aber die Mut war einfach nicht dafür da. Wir wollten Unterhaltung.
Ja gut, das kann ich absolut verstehen. Trotzdem gibt es in dieser Staffel so geniale Folgen und so geniale Momente. Und sie zeigt, also was für mich es gezeigt hat, ist, wie man eine Serie gut weitererzählt. Wie man sie gut weitererzählt, ohne die Figuren auszunutzen.
Spannend.
Ohne neue Sachen unbedingt krass reinzubringen oder jetzt denen eben irgendwas zu übertreiben oder so. Und das Ende ist einfach genial.
Und übertreiben meinst du der Affe bei Friends?
Genau.
Okay.
Jumping the Shark.
Mhm.
Eigentlich Jumping the Shark. Und das schafft die 3. Staffel einfach großartig.
Weißt du, was lustig ist? Sorry, dass ich dich da jetzt gerade unterbrechen musste. Aber du weißt, woher der Begriff Jumping the Shark kommt.
Ja, aus dieser einen, ich weiß gar nicht, aus welcher Serie, wo sie das wirklich gemacht haben.
Ja, aber wer hat das gemacht?
Waren das Happy Days?
Ja.
Irgendeine dieser langlaufenden Shows, die ich nie gesehen habe.
Genau. Und zwar war das Fonzie, der Typ, den Henry Winkler spielt, der Schauspiellehrer von Barry ist.
Ironisch. Ja, stimmt. Ja. Das ist lustig. Ja, ich weiß.
Da musste ich gerade einlinken. I'm sorry.
Ja, stimmt. Nee, das ist eine lustige Connection. Sie wissen, wie man nicht den Shark jumpt, weil sie es schon gemacht haben.
Exactly. Listen, boys, geil. This is how I destroyed a whole legacy.
Ja, genau. Nein, aber wie gesagt, ich finde es eigentlich doof, eine Staffel hier aufzumachen, aber die Staffel 3, wenn ich mich so zurückerinnere an das Jahr, war einfach etwas, das mich sehr bewegt hat und auch mehr als die Staffel 2, würde ich sagen.
Krass, also du hast mich gerade sehr neugierig gemacht, sowohl durch den Fazit, dass sie halt wissen, wie man eine Geschichte weitererzählt, aber auch, dass es so hoch oben in deiner Liste ist.
Ja, na die Sache ist, sie ist deprimierend, also da bin ich voll auf eurer Seite. Mhm. Die Staffel ist super dark, darker als die ersten zwei und auch sehr deprimierend. Es gibt aber auch sehr viele lustige Momente trotzdem und es gibt eine großartige Szene, die kann ich eigentlich erzählen, ohne zu spoilern.
Bitte nicht. Ich werde sowieso gucken.
Nein?
Nein.
Aber es ist kein Spoiler.
Bitte nicht.
Okay, na gut.
Ich will es nicht wissen. So.
Okay, dein Platz Nummer 2.
Der Film, über den ich erst später reden wollte, was jetzt ziemlich offensichtlich ist, ist Everything Everywhere All at Once.
Ja.
Der war für mich fast ein ganzes Jahr lang auf Platz 2. Hinter Batman.
Mhm.
Und heute Morgen hat er erst die Position gewechselt.
Wieso?
Und es ist so skurril, dass wir heute die Folge aufnehmen, wo wir unsere Top 10 auflisten. Weil bei diesem Film habe ich in Gesprächen mit anderen Leuten gemerkt, dass so viele Ebenen und Sachen in diesem Film drin sind, die ich persönlich als einzelner Viewer gar nicht wahrgenommen habe, weil für jeden auch andere, was ist der Plural von Fokus? Foki? Foken? Auf jeden Fall, dass sie einen anderen Fokus bei dieser Geschichte oder bei diesem Film hatten und da auch sehr viel mehr Deepness ist, die Leute angesprochen und bewegt hat, die bei mir gar nicht so einen Anklang gefunden hat. Nicht, dass ich keine Deepness hätte, sondern das war bei mir einfach eine andere Geschichte und dadurch gab es Referenz würde ich es nicht nennen, aber einfach, es war nicht so relatable für mich. Und ich hatte das Gefühl, als ich den Film gesehen habe, das erste Mal war ich in so einem Mega-Multiplex, unser Kino am Mercedesplatz. Und es war so okay besucht. Und ich habe den mit den richtigen Leuten gesehen und wir haben sehr viel Spaß gehabt und einen großartigen Film gesehen. Ich hatte merkwürdigerweise ein Multiverse-Wochenende. Ich hatte an einem Samstag habe ich den Doctor Strange-Film gesehen und an einem Sonntag Everything Everywhere All at Once. Und es war auch definitiv.
Wir haben die beide relativ. Nein, ja, dann guck, wir hatten ja auch schon eine Folge, wo wir beide geredet haben. Also, wo wir beide Filme hintereinander gedingst hatten.
Und es war auf jeden Fall die richtige Reihenfolge. Das war der bessere Film. Und ich habe immer gesehen, dass das ein brillantes Meisterwerk von, ich glaube, mit einem Budget von 5 Millionen auch war, was sie da geschaffen haben. Von den Jungs, die auch schon Swiss Army Man gemacht haben, den ich auch schon großartig fand. Und auch eine. Ich freue mich für die, dass es. Die haben einen kleinen Indie-Film gemacht, der, glaube ich, über 100 Millionen eingespielt hat. Auch A24's erster Film über 100 Millionen.
Mhm.
Und dann, sie haben auch mit den richtigen Leuten gearbeitet, mit Akbo, den Russos. Aber ich sehe auf jeden Fall, dass sie sich das verdient haben. Von einer Geschichte, die großartig und bewegend und toll und verspielt und kreativ und auch tolle Schauspieler zurückholt aus der Vergessenheit, wie zum Beispiel der Schauspieler von Shorty oder Short Round nach 30 Jahren. Aber jetzt kommt der springende Aberpunkt, warum das bei mir auch nie den Platz 1 geschafft hat. Ich habe immer die Qualität gesehen, aber nicht gefühlt. Es hat mich persönlich nicht angesprochen. Bis heute Morgen. Heute Morgen ist was passiert, was ich hier gar nicht erzählen werde. Aber es hat für mich auf einmal bewusst gemacht, dass ich eine etwas Persönliches habe, was ich auf einmal sehr stark relaten kann zu dem Film. Und auf einmal hat der ganze Film für mich heute Morgen erst, eine völlig neue Bedeutung bekommen, die halt auch wirklich Gewicht hat. Und damit wurde
er... Wurstfinger?
Babums. Wow.
Ne, du kannst ja nicht sagen, du hast heute was erlebt und dann sagst du, du darfst, du sagst gar nicht, was es war.
Doch, kann ich. Ich habe es gerade gemacht. Und du kannst sagen, es war ein Wurstfinger. Nee, aber das ist der, wenn etwas wirklich, wirklich gut ist und du das zu schätzen weißt, dann, und das siehst, dann macht es, hat das immer trotzdem noch keine Relevanz, wenn du es nicht in irgendeiner Form, was ist denn das deutsche Wort für relaten?
Wenn du dich nicht, ich meine, das wird jeder wissen, was relaten heißt. Ich weiß auf jeden Fall, wo du herkommst.
Du kannst,
ich kenne absolut dieses Gefühl.
Ich konnte keinen Bezug zu mich nehmen. Es gab nichts, ja, was Bezug. Einfach, ja. Was ich auf mich projizieren ja. konnte. Und das hat sich heute Morgen geändert. Der ganze Film hat sich heute Morgen für mich verändert. Und,
okay.
Und auf einmal habe ich und der Film wurde auf einmal Platz 1 wurde der beste Film des Jahres. Und ich habe es auf einmal. Ach so, meine zweite Erfahrung mit dem Film. Ich habe den zweimal im Kino gesehen. Das zweite Mal in Neukölln. In diesen Arkaden oder in diesen Rollberg heißt es, glaube ich. Und das ist auch ein ganz anderes Publikum. Das sind sehr viel bunter, sehr viel diverser, sehr viel woker. Als, ich würde mal sagen, Mercedes-Platz sind viel Familien- und Business-Leute. Ja, alles sehr viel konservativeres Publikum. Und was für ein Riesenunterschied Publikum macht, ich meine, ich rede ja schon seit Jahren darüber, so Horror oder Comedy, so extreme Sachen mit Publikum zu gucken, weil es einfach dann erst wirklich wirkt. Aber der Film mit einem jungen, ich sag mal, bunten Publikum, ist das, was du machen musst. Anders funktioniert ja gar nicht. Ich habe den Film ganz anders wahrgenommen. Viel intensiver und viel bewegender. Über den ganzen Film haben Leute fast schon manisch gelacht. Manche Leute haben manche Sachen einfach so auseinandergerissen, weil es, glaube ich, auch persönliche Sachen waren, die sie auf sich beziehen konnten. Aber auch wirklich Rotz und Wasser geheult. Die Leute haben nicht nur geweint in dem Film, sie haben gerotzt und sie haben gelacht, bis sie keine Luft mehr bekommen haben. Und ich habe erst beim zweiten Gucken gemerkt, was für einen Impact dieser Film bei manchen Leuten hat. Und das vor allem eine jüngere Generation von Leuten, die eine Art von Freiheit und Freedom in ihrer Identität und in der Gesellschaft suchen, was, ich glaube, vor allem die ältere Generation und so konservative Publikum gar nicht so anspricht oder gar nicht so ein Gewicht bei denen hat. Weil im Mercedes-Platz war es ein guter Film und das Kino war ein okayer Vibe. Aber in dem anderen war das ein Erlebnis, wo du gemerkt hast, die Leute erleben hier gerade einen Film ihres Lebens. Das war was ganz anderes. Und auch das Publikum hat mich mehr unterhalten als der Film beim zweiten Mal. Es war fast wie so jemand, der beobachtet, wie so Research von Verhalten. Das hat mich super fasziniert. Aber bei heute Morgen hat es bei mir Klick gemacht. Einfach nur aus einer persönlichen Sache heraus. Und er war gerade eben noch auf Platz 1 und er wurde kurz zuvor, als ich in mich gegangen bin, auf Platz 2 verschoben.
Alter, was ein krasses Rennen.
Ja.
Was ein krasses Rennen.
Was ein krasses Rennen.
Okay.
Was ist deine Platz 1?
Sollen wir den Platz 1 raushauen?
Ich würde sagen, wir hören den Podcast für nächste Woche auf.
Ja, genau. Wir hören den Podcast auf. Nein. Mein Platz 1 ist eine Serie, die Eigentlich stand mein Platz 1 schon im Januar fest, weil ich glaube, sie kam im Januar raus. Wow. Und da wusste ich schon, das wird mein Platz 1, weil diese Serie einfach genial war. Und das ist Severance auf Apple.
Wow, Plus. Die ich immer noch nicht weitergeguckt. Ich kenne nur die erste Folge. Ich hätte eigentlich drauf kommen können, weil ich wusste, dass du sie magst und sie nirgendwo aufgetaucht ist.
Aber für mich, also für mich ist diese Serie, vielleicht für alle, die nicht wissen, worum es geht einfach darum, dass du dein Arbeits-Ich von deinem Freizeit-Ich trennen kannst und du wirklich überhaupt nicht mehr, also beide wissen nichts voneinander.
Von Ben Stiller.
Du weißt nicht mehr, wenn du außerhalb der Arbeit bist,
eine genau, dramatische was du gemacht Show. Hast.
Und was du in der Arbeit ist, weißt du nicht, was du außerhalb machst. Mhm. Und was sie gemacht haben, sie haben dieses Konzept genommen und halt irgendwie, glaube ich, einfach zu Ende gedacht. So, wie sich dann die Figuren verhalten würden, die nicht wissen, was sie in ihrer Freizeit machen und so weiter. Und alleine das ist schon so eine krasse, so ein krasser Unterschied, wie sie sich verhalten, die Figuren und so weiter. Und wie das ist. Also auf der Arbeitsebene ist es fast wie so eine Parodie, es ist fast wie die Office, nur absurder. Mhm. Und in der Freizeit ist es dann eher so Mystery-Thriller-Drama. Mhm. Und allein diese Mischung macht schon einfach eine großartige Serie aus. Und ich hatte so viel Spaß, diese anzugucken. Und die letzte Folge bläst, glaube ich, jeden weg. Also nice. Ich habe diesen Twist, der am Ende kommt, eigentlich gar nicht erwartet. Und
Ach, jetzt erwarte ich einen Twist. Okay. Ich werde sie auf jeden Fall gucken. Ich kann nicht mitreden.
Gut, dann dein Platz 1.
Mein Platz 1, den ich jetzt, als ich in mich gekehrt bin und festgestellt habe, dass die Liste von meinem definitiven Platz 1 und 2 für fast das ganze Jahr bis heute Morgen tatsächlich die Plätze getauscht haben.
Moonfall.
Muss ich gerade noch mal in mich kehren, kurz vor diesem Podcast und realisieren, ich habe vor kurzem etwas gesehen, was dieses Jahr einfach alles hat alt aussehen lassen. Und das ist Mission Impossible Fallout.
Warte, der kam auch gar nicht dieses Jahr
raus. Der kam nicht dieses Jahr raus, aber es ist das Beste, was ich dieses Jahr gesehen habe. Und deswegen habe ich gerade entschieden, das ist mein Platz 1 für dieses Jahr.
Nee. So haben wir nicht gewettet, Mister.
Das ist meine Liste.
Cool. Okay.
Also eigentlich wäre Everything Everywhere seit heute Morgen dann, also seit heute auf Platz 1 gewesen und Batman auf Platz 2, aber ich fand Mission Impossible einfach besser als alles andere, was dieses Jahr lief.
Alter, der ist 4 Jahre alt.
Den habe ich vor einer Woche gesehen, der war mega. Es ist wahr.
Das ist unfair, weil da hätte ich nämlich die dritte Staffel Succession mit draufnehmen können, die auch von letztem Jahr.
Ja, Batman und Robin.